Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Frauensache. Und tatsächlich ist es hier auf diesem Kanal das erste Interview, das ich führe und dann auch noch mit meinem Lieblingsinterviewgast. Ich möchte euch Herrn Klaus Bernhard vorstellen.
Danke, wow, was für eine Einleitung.
Ja, wirklich. Wir hatten ja schon mal die Freude, gemeinsam einen Podcast bei Generation Pille aufzunehmen. Mhm. Da haben wir über Panikattacken auch in Verbindung mit der Antibabypille gesprochen. Und ich bin super froh, dass ich dich nochmal bekommen habe hier für diesen Kanal.
Jederzeit gerne.
Mega, wirklich. Und ich freue mich wahnsinnig, weil wir würden heute gerne über das Thema Ängste sprechen. Und auf Instagram habe ich ja immer schon so ein bisschen das Thema angeteasert, rede auch sehr viel über meine eigenen persönlichen Ängste. Da gehen wir nachher auch nochmal ein bisschen ein. Mhm. Und ich kriege so viel Feedback dazu. Und Angst, das weißt du noch besser als ich, ist einfach so ein dominantes Thema, schon als Volkskrankheit eigentlich.
Ja, absolut.
Und deswswegen finde ich es total toll, dass wir darüber heute reden. Ich würde dir jetzt mal einfach kurz das Wort übergeben. Du erzählst ein bisschen von dir.
Ja, also ich habe ja hier in Berlin, leite ich das Institut für moderne Psychotherapie. Und wir haben uns eben auf die Behandlung von Angsterkrankungen spezialisiert, aber auch von Burnout und Depressionen. Und ganz oft kommen Menschen zu uns, die haben eine ganz lange Angsthistorie, die sind seit 5 oder 10 oder noch mehr Jahren Angstpatienten, haben alles schon probiert, Therapien, nehmen Antidepressiva oder auch nicht, haben starke Beruhigungsmittel immer dabei, also sogenannte Benzodiazepine, und trotzdem kriegen sie die Angst nicht in den Griff. Und ich habe vor vielen Jahren aufgrund persönlicher Erfahrungen mich entschieden, mich auf dieses Gebiet zu spezialisieren, weil ich festgestellt habe, dass viele Therapien und auch viel Wissen, was es da draußen gibt zu diesem Thema, einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Also wir wissen ja heute, wie das Gehirn funktioniert, wie wir tatsächlich selbst Angst machen. Die kommt ja nicht und überfällt uns, sondern die machen wir ja selbst. Mhm. Und ich habe mich dann immer gewundert, ich war bevor ich selber Therapeut wurde, 20 Jahre Wissenschaftsjournalist und Medizinjournalist und habe immer gemerkt, Mensch, da gibt es schon so viel Wissen, warum überträgt das keiner in die Therapie? Wir wissen doch längst, was das Gehirn da tut und warum bastelt da keiner mal so ein paar Tools draus, dass man den Leuten wirklich helfen kann? Und dann habe ich wirklich gesagt, ja, wenn das keiner macht, mache ich das. So, und dann habe ich da angefangen und das hat sich sehr schnell rumgesprochen, weil es wirklich den Menschen erstaunlich schnell geholfen hat. Und dann habe ich darüber ein Buch geschrieben. Jetzt gar nicht so sehr, weil ich unbedingt ein Buch schreiben wollte, sondern weil ich schlicht so viele Anfragen gekriegt habe, dass ich es nicht mehr bewältigen konnte. Und ich habe gedacht, so jetzt haue ich das ganze Wissen raus, damit die Leute sich möglichst selbst helfen können oder andere Therapeuten für sich mal ausprobieren können. Mensch, was macht denn der Bernhard da und warum geht es denn bei dem so schnell? Vielleicht kann ich das ja auch mal probieren. Ja. So, und dieses Buch ist dann tatsächlich ein Bestseller geworden und steht auch aktuell wieder, ich glaube, auf Platz 5 der Spiegel-Bestsellerliste im Bereich Sachbuch Paperback. Und das schon seit über 2 Jahren. Wahnsinn. Das heißt, also es scheint wirklich zu funktionieren. Mhm. Und wir wissen natürlich, dass es funktioniert. Inzwischen sind wir hier ein Riesenteam. Wir mussten dann doch vergrößern, weil es nicht gereicht hat. Und machen es aber super, super gerne. Und die Leute sind immer total erstaunt, wie schnell Ängste tatsächlich überwunden werden können. Weil sie haben halt gefühlt schon alles probiert, das nichts gebracht hat. Und dann kommen die natürlich mit so einem Glaubenssatz, ey, das kann nicht einfach sein, sonst hätte ich es doch schon längst nicht mehr. Ja. Und dann lassen sie sich mal auf die Sachen ein. Und ich meine, du hast ja deine eigene Geschichte zu erzählen.
Ja.
Und dann geht's halt doch.
Also ich erzähle mal kurz die Geschichte. Vielleicht hilft es der einen oder anderen Person, da so ein bisschen sich rein zu versetzen. Also bei mir war es so, dass ich wirklich Angst hatte vom Fliegen. Und ich habe jetzt keine körperliche panischen Symptome bekommen, aber bei mir hat sich alles in meinem Kopf abgespielt. Ich habe mich in diesem Flieger gesehen, wie wir abstürzen, wie der Flieger wirklich als dritte Person habe ich von außen gesehen, wie dieser Flieger abstürzt, wie die Leute da drin schreien. Ich habe diese Geräusche gehört. Das war für mich so intensiv und ich habe das noch nie erlebt. Also natürlich nicht. Ich habe auch noch nie irgendjemand, also in meinem Umfeld erlebt, der das so nah irgendwie auf irgendeine Weise erlebt haben sollte.
Oder ja klar, es sind nur Fantasien, also die wir vielleicht mal bei dem Film aufgeschnappt haben oder wie auch immer.
Genau.
Und die dann quasi sich festgefressen haben im Kopf.
Und die haben sich richtig festgefressen. Und es hat mich, also ich muss dazu sagen, Ich bin immer trotzdem geflogen, aber es war immer sehr belastend für mich. Es war immer mit einer wahnsinnigen Angst. Ich habe davor einfach nicht gut geschlafen. Der ganze Flug war total unentspannt für mich. Und selbst im Urlaub habe ich natürlich schon wieder Angst gehabt vom Rückflug. Ich wusste, ich muss hier irgendwie wieder weg. Und das war einfach, es hat mir so viel von dem ganzen Schönen, was ja der Urlaub auch mit sich bringt, einfach genommen. Und das ging über Jahre. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe nie wirklich aktiv versucht, das zu verändern. Das war einfach da und ich habe das dann immer mehr immer intensiver einfach in meinem Kopf abgespielt. Und dann hatten wir unser Podcast-Interview bei Generation Pille. Und dann kamen wir auf das Thema wirklich. Und ich hatte dein Buch ja davor gelesen, habe aber eher auch andere Ängste angewendet dann mit deiner Methode. Und diese Flugangst war für mich gar nicht so. Die war halt immer schon da und ich habe die einfach akzeptiert, die hat einfach zu mir gehört. Und dann haben wir im Interview darüber gesprochen und du hast mir dann auch einfach Tipps gegeben, wie ich das mir visuell, weil du meintest ja zu mir, ich bin ein visueller Mensch. Es gibt, da kannst du auch gleich nochmal was dazu sagen. Es gibt ja auch verschiedene Arten. Und das war bei mir wirklich so zutreffend. Und dann hast du mir so ein Bild in meinen Kopf gegeben, dass ich wirklich auch am Strand lieg. Und ich habe mir das dann wirklich ausgemalt mit der Kokosnuss. Ich bin ja nach Thailand geflogen und habe den Sand gespürt und die Sonne. Und für mich war dann dieser Flug irgendwie plötzlich nur noch Transportmittel, was es ja eigentlich auch ist. Aber für mich war es davor immer nur das war der Urlaub, also dieser Flug. Und es hat sich so verändert. Und ich weiß gar nicht, wie viele Wochen ich noch Zeit hatte. Es waren schon noch ein paar Wochen bis zum Flug.
Es war aber nicht mehr so lange, ich glaube 3 Wochen
nicht lange,
oder so.
Genau, ja. Und das war so unfassbar für mich und ich habe das gar nicht so richtig aktiv wahrgenommen, weil die Tage vor dem Abflug war ich so entspannt. Es hat mich gar nicht gestört. Es war auch nicht so, dass ich jetzt da nochmal intensiv dran denken musste, sondern ich habe das die Wochen davor gemacht und dann hat es ausgereicht. Dann war das Bild irgendwie in meinem Kopf und dann habe ich meinen Koffer gepackt, bin halt zum Flughafen. Und bin dann geflogen. Und ich hatte 3 Mädels neben mir sitzen. Die haben mich sowieso abgelenkt. Das war total cool. Wir haben dann einfach gequatscht. Und der Flug hatte keine einzige Turbulenz. Ich habe das noch nie erlebt. Das war so ein angenehmer Flug. Und ich hatte in keiner Situation, und es war ein Nachtflug, was für mich eher noch mal schlimmer ist als ein Tagflug. Es war überhaupt kein Problem. 0,0 und auch darüber.
So großartig.
Es ist also wirklich unfassbar und es war sehr, sehr intensiv. Also es ist nicht eine Angst, wo ich sage, ja, die passiert dann manchmal, aber irgendwie kriege ich es dann hin, sondern die hat mich dominiert.
Und wie viele Jahre hattest du diese Flugangst vorher?
Also ich kenne mich eigentlich nicht ohne.
Also mindestens 10 Jahre sozusagen.
Mindestens.
Okay. Ja. Und schau mal, das ist so schön, dass du das jetzt von dir erzählst, weil genau so geht es den Leuten, die mit der Methode arbeiten. Sie können es erst nicht glauben, dass es so schnell gehen kann. Und das ist natürlich auch blöd, weil wenn ich mir schon gar nicht vorstellen kann, dass es schnell geht, dann probiere ich es erst gar nicht. Und dann viele stehen sich selbst bei der Heilung im Weg, weil sie sagen, das kann gar nicht so einfach sein, sonst hätten ja alle anderen Blödsinn gemacht. Ja. Und das stimmt natürlich nicht. Also es gibt ja auch ganz viele andere tolle Methoden da draußen. Nur die haben halt dann bei den Leuten nicht geklappt, die sie ausprobiert haben. Und jeder hat halt sein Ding. Und was mir halt wichtig ist, dass ich genau gucke, in welchem Kanal machst du es. Ne? Und dann hast du entweder Stopptechniken, mit denen du arbeiten kannst, oder aber wirklich, was du ja gemacht hast über die 10-Satz-Methode, diese Umprogrammierung des Gehirns. Und jetzt hast du es in 3 Wochen geschafft. Das ist natürlich ein super Wert. Normalerweise sind es dann so 6 bis 12 Wochen, bis man so eine isolierte Angst vor etwas Bestimmtem los ist. Und wenn es dann so eine generalisierte Angststörung ist, dass die wirklich vor allem Angst haben und gar nichts mehr können, dann arbeitet man da auch mal ein bisschen länger dran. Aber man merkt schon nach wenigen Wochen einen deutlichen Fortschritt. Es ist nicht so, dass nichts passiert, sondern dass du sofort in der ersten Woche eine Veränderung merkst, in der zweiten Woche eine Veränderung. Und was halt auch wichtig ist, diese Methode ist auch keine Medizin, die man nimmt, wenn man krank ist und mit der man aufhört, wenn man dann gesund ist, sondern es ist einfach eine andere Art des Denkens, die man lernen und dann auch beibehalten sollte, um quasi in Zukunft auch geschützt zu sein, dass sowas nicht mehr kommt. Und das ist natürlich sehr, sehr hilfreich, weil es automatisch auch dafür sorgt, dass du viele Sachen in deinem Leben schlicht einfacher und leichter erreichst. Also ganz oft rufen mich auch Leute an oder schreiben mir Mails und sagen, Mensch, die Methode ist ja viel mehr zu gebrauchen als nur gegen Ängste. Also die hilft ja bei allem im Leben, weil man seine Ziele leichter erreicht, weil man Blockaden auflöst, weil man eine bessere Beziehung führt, weil man einen besseren Job findet. Soll ich genau darum geht's, dass du quasi lernst, wieder positiv zu visualisieren. Also die Leute, ich sage immer, Angst ist ein geplantes Verhalten. Menschen, die Angst haben, die planen, dass sie Angst bekommen. Obwohl da oft gar keine reale Information dahinter steckt. Also du bist ja auch neben dem Flugzeug abgestürzt, hast aber geplant, dass es passieren könnte. So, und wenn eine bestimmte Art des planerischen Denkens dafür sorgt, dass Menschen Angstpatienten werden, dann muss es auch eine andere Art des Denkens geben, die dafür sorgt, dass der Mist verschwindet und du ein leichtes Leben hast. Und genau diese neue Art des Denkens haben wir halt rausgekriegt, wie die geht, und die bringen wir den Leuten so einfach und nachvollziehbar wie möglich bei.
Was ich auch besonders schön fand, also ich bin nach diesem Thailand-Urlaub, der ja noch nicht so lang her ist, nochmal geflogen. Es war zwar ein Kurzstreckenflug, aber das hat für mich keinen Unterschied gemacht damals. Und das war dann richtig krass, weil ich einfach gar nicht mehr drüber nachgedacht habe. Ja, also das fand ich wirklich, ich habe es vergessen und ich war wieder alleine. Also ich konnte das alles dann im Nachhinein, auch jetzt, wenn wir wieder drüber sprechen, das ist für mich so krass. Und das Schöne ist ja, es hat ja nicht nur diese Angst vom Fliegen jetzt genommen, sondern es haben sich ja so viele Türchen für mich geöffnet, weil ich auch jetzt automatisch keine Angst oder Bedenken mehr habe, alleine zu reisen.
Und klar, weil du das Konzept verstanden hast, wie du Angst machst.
Es ist so krass, auch was ich dann wirklich, was für Türen du geöffnet bekommst danach, nachdem du mal so eine Blockade für dich gelöst hast. Es ist Wahnsinn.
Das freut mich so, dass du da auch oft auch zu sprechen kommst, weil genau darum geht's. Wenn du einmal verstanden hast, wie du selbst Angst machst, was für eine Struktur da dahinter steckt, dann kannst du das auf jeden Lebensbereich anwenden. Und ich sag den Leuten gerne, du wirst vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer. Also du kriegst quasi die Bedienungsanleitung für deine grauen Zellen und dann weißt du, auf welches Knöpfchen du drücken musst, dass dein Gehirn was anderes macht, als es das vorher getan hat. Und dann wird's wirklich einfach.
Es gibt dir einfach so ein Gefühl von Selbstbestimmtheit. Und ich glaube, viele Menschen, die Ängste haben, die verlieren das halt, weil die Ängste, und das in der Regel hat man nicht nur eine Angst, sondern prägen ganz viele Dinge ein selbst. Und ich kenne das zum Beispiel, ich hatte mal eine totale Problematik mit dem alleine Schlafen. Und das macht dich ja auch so abhängig. Das macht dich ja unfassbar abhängig von jeglichen Menschen, von deinem Partner, und dein ganzer Schlaf ist gestört und das hat so einen Einfluss auf deine ganze Gesundheit. Und ich finde das einfach so schlimm, was uns dadurch verwehrt bleibt, wie viel Schönheit im Leben und wie viel Positives und das, obwohl wir das alles verändern können. Es ist ja kein Schicksalsschlag, den wir nicht verändern können. Sondern in der Regel haben wir ihn irgendwie uns selbst eingebläut oder vielleicht von den Eltern oder je nachdem, aber
wo auch immer es herkommt, und ganz ehrlich, es ist egal, wo es herkommt. Ja, richtig. Ich sage immer, wenn die Leute wissen, ja, wo kommt es denn her? Ich will nicht wissen, wo es herkommt. Ich will wissen, wie es weggeht. Und das ist ja so ein großer Irrtum. Die Leute glauben, ich habe da vielleicht irgendein frühkindliches Trauma, irgendwas ist da passiert. Und erst wenn ich das gelöst habe, dann kann ich später im Leben glücklich sein. Und bevor dieses Thema nicht gelöst ist, werde ich immer Probleme haben. Also das glauben viele. Es gibt auch einige therapeutische Schulen, die das propagieren, dass das so ist. Und das ist schlicht Schwachsinn. Weil tatsächlich kann das Gehirn alles überschreiben. So, und das tut es von Haus aus. Also wenn ich so ein Trauma quasi verarbeitet, verdrängt habe, dann ist es eine gesunde und richtige Reaktion unseres Gehirns. Also so ein Trauma ist wie so ein Virus, den du auf dem Computer einfängst. So. Und dann läuft der nicht mehr. Ne? Und dann macht der nur noch Mist, der Computer. Und dann lässt du deinen Virenscanner drüber laufen, der findet den Virus und packt ihn in Quarantäne. Ne, das ist so die Methode, wie so ein Virenscanner auf dem Rechner arbeitet. Dann ist der zwar immer noch auf deinem Rechner, aber du kannst den wieder benutzen. So, und du wenn du so einen Virenscanner regelmäßig benutzt und im Internet unterwegs bist, dann hast du irgendwann nach 2-3 Jahren, die du so einen Rechner hast, nicht nur ein Virus da drauf, sondern 40, 50. Und die sind alle brav in Quarantäne in irgendeinem Ordner versteckt und dürfen da nicht mehr raus. So, und dein Rechner funktioniert. Und das Dümmste, was du jetzt tun könntest, wäre, diesen Quarantäneordner zu öffnen und mal zu gucken, was da so alles drin rumwuselt. So, dann würden die deinen Rechner sofort lahmlegen und nichts würde mehr gehen. Und nichts anderes macht die Psychoanalyse. Sie sucht und wühlt nach Kindheitstraumen, die längst verarbeitet, also in Quarantäne sind, und guckt die sich in aller Ruhe mal an, was da passiert sein könnte. Und dann wundern die sich, warum die Leute nach so einer Sitzung total fucked up sind und gar nichts mehr auf die Reihe kriegen. Also, vertraut doch bitte drauf, dass unser Gehirn das schon kann. Das ist der Sinn der menschlichen Evolution, dass wir mit solchen Schicksalsschlägen umgehen, daraus lernen, daraus stärker hervorgehen und dann irgendwann das so im Gehirn abspeichern, dass wir uns vielleicht noch daran erinnern können, aber nicht gleich wieder anfangen zu heulen und uns zurückzuziehen. Und das ist eine Fähigkeit. Und der Fokus aufs Problem macht mehr vom Problem. Weißt du? Also wie eine schwangere Frau auf einmal überall nur noch dicke Bäuche sieht. Ne? Ja. Oder wie jemand, der sich für einen bestimmten Autotyp entschieden hat, auf einmal nur noch diesen Autotyp überall. Fokus zieht mehr davon an. Und wenn ich mich auf ein Problem fokussiere oder auf Probleme, finde ich mehr Probleme. Mhm. Und wenn ich mich anstattdessen auf die Lösung fokussiere, gilt dieselbe Gesetzmäßigkeit. Ich ziehe Lösungen an und mein Leben wird Stück für Stück besser.
Ja, das kann ich auch wirklich bestätigen mit diesen Flugzeugabstürzen. Also ich hatte das Gefühl, wenn ich daran gedacht habe, dann wurde ich bestätigt, wenn dann doch irgendwo ein Flugzeug tatsächlich abgestürzt ist oder ein Film darüber gezeigt wurde. Und dann war das für mich so, ja stimmt, jetzt siehst du, deine Angst ist total berechtigt und dann war das Kapitel erstmal wieder zu. Ich bin nirgendwo hingeflogen. Bis es irgendwann, weil ich halt doch gerne verreise, das ist zumal mein großes Problem, was ich immer hatte. Und dann habe ich halt die ganze Kiste wieder ausgepackt. Mhm. Weil mein Gehirn sofort wusste, okay, du denkst an Urlaub, okay, ich habe hier was für dich. Schau mal, was wir da für eine tolle Kiste haben an Ängsten.
Genau. Und die Zehnsatzmethode macht natürlich genau das Gegenteil.
Ja.
Die sorgt dafür, dass du anstatt Bildern von dem, was alles schiefgehen kann, also wenn du ein visueller Typ bist, hast du ja Bilder im Kopf, dass du dann Bilder hast, wie geil der Urlaub ist, wie du das Fliegen genießt von der ersten bis zur letzten Sekunde, wie du aussteigst, dir deine Sonnenbrille aufsetzt, über den Strand schlenderst und einfach eine richtig, richtig gute Zeit hast. So, und wir setzen quasi eine Angstfantasie, die vorhanden ist, eine positive Gegenfantasie entgegen und vernetzen mit ein paar Tricks, die ich im Buch beschrieben habe, diese neue Fantasie noch stärker, als es die alte Angstfantasie war, sodass die quasi überschrieben wird. Und dass das funktioniert, hast du erlebt und ich das auch schon in tausenden von Fällen von den Leuten, die halt bei uns waren.
Ja, ganz genau. Was gibt es denn neben dem visuellen Typ noch für einen Typ?
Es gibt die auditiven Typen, die oft sind ja Mischformen, dass man beides hat, aber es gibt Leute, die quatschen unheimlich mit sich selbst. Die sind von morgens bis abends am Reden mit sich und da muss man auch ganz klar sagen, Denken ist ja ein auditiver Prozess. Denn wenn du denkst, hörst du ja deine Stimme gesprochen in deinem Kopf. Ne? Kannst du ja selber prüfen, wenn du morgens wach wirst und denkst, oh, jetzt ein Kaffee. Dann hörst du doch mit deiner Stimme diesen Satz in deinem Kopf. Und der sorgt dafür, dass du dich irgendwie zur Kaffeemaschine schleifst und den Kaffee anmachst. Oder, jetzt erstmal eine Dusche. Ja, und dann findest du dich 3 Minuten später unter der Dusche wieder. Aber das ist immer dieser innere Dialog. Und das können oft nur einzelne Worte sein. Sowas wie, oh, Mist. Oder, und schon geht so eine Kettenreaktion an Gefühlen los. Und zu lernen, dass du mit der Sprache, die du im Kopf selber führst, wir nennen es Denken, tatsächlich deine Gefühle zu 100% beeinflusst, gibt dir die Macht zurück. Du bist also nicht mehr ohnmächtig und es passiert dir, sondern du löst es aus. Und wenn du quasi bereit bist, die volle Verantwortung für dein Denken und die Art, wie du denkst, zu übernehmen, dann ist es natürlich die Königsklasse. Dann kannst du wirklich dein Leben selbst kreieren in einer Art und Weise, die sich die wenigsten vorstellen können. Und wir werden ja auch ganz dolle bestimmt, gerade die Auditiven, von sogenannten Glaubenssätzen. Das heißt, die erzählen sich irgendwas und glauben sich das. Und das könnte, oh, so einfach kann es ja nicht sein, ist so ein klassischer Glaubenssatz. Oder, ey, warum passiert das immer mir, ist auch so ein klassischer Glaubenssatz. Und zu verstehen, dass es diese Glaubenssätze gibt und dass man die verändern kann, ist so ein ganz großer Schritt zur Heilung. Wie man das macht, da gibt es ganz tolle Methoden. Zum Beispiel im Buch The Work von Byron Katie, sehr schön beschrieben. Ich habe die Methode auch mal ein bisschen vereinfacht und in meinem neuen Buch Depression und Burnout loswerden beschrieben. Also da kannst du wirklich, wenn du das eine Woche übst, kannst du gefühlt die Qualität deines Lebens mindestens um 70-80% verbessern.
Ja.
Also es geht super schnell, wenn man erstmal seine eigenen Glaubenssätze, die einem hinderlich sind, erkennt und dann mit einer kleinen Übung, die man wirklich auswendig lernen kann, da dran geht und die Stück für Stück verändert. Das wird auch irgendwann zum Automatismus, dann macht das Gehirn das irgendwann tatsächlich selbst und das Ergebnis ist einfach ein besseres, leichteres Leben.
Ich finde es echt spannend und man merkt es recht schnell, ob man jetzt so ein auditiver Mensch ist.
Auditiver
Mensch oder visueller Mensch ist. Weil das hattest du mich nämlich bei der letzten Podcast-Folge gefragt. Und ich musste dann echt so überlegen. Aber jetzt, wo ich halt den Unterschied wirklich auch für mich verstanden habe, ist es so intensiv, wenn ich an meine Kindheit denke. Also ich kenne das zum Beispiel nicht mit den negativen Glaubenssätzen als Satz gesprochen. Ich wüsste eigentlich keinen, den ich jetzt so aktiv in meinem Kopf habe. Aber ich sehe mich immer als Kind dastehen. Also ich sehe mich auch nicht in diesem Kind, sondern ich sehe mich als Kind, wie ich vor meiner Mutter oder vor meinem Vater in gewissen Situationen war.
Ja.
Und natürlich auch, was die gesagt haben und wie die waren. Aber ich sehe immer dieses Kind und das ist so krass für mich. Und seitdem ich das für mich verstanden habe, was da immer wieder passiert, verstehe ich mich einfach auch besser.
Absolut. Und das Schöne ist, also wir im Institut hier nutzen ja ganz viel auch Mikromimik. Und ich wusste tatsächlich, nachdem wir eine Minute gesprochen haben, dass du ein auditiver Mensch bist, weil ich konnte schlicht an deinen Augenbewegungen sehen. Und ich verstehe auch nicht, warum deutsche Therapeuten das nicht mehr nutzen. Man kann tatsächlich an Mikromimik, also an kleinen Zuckungen, die du in den Augen hast, an dem Mundwinkel, an der Nase, wo auch immer, kann ich sehen, was du im Gehirn tust. So, und das heißt also, ich kriege mit einer Minute auf dich drauf gucken, während wir reden, kriege ich so viel raus wie andere in 20 Stunden Gesprächstherapie. So, und das ist vielleicht auch ein Grund, warum die Leute so selten zu uns kommen müssen, weil wir halt in 2-3 Stunden alles wissen und dann entsprechend die passenden und maßgeschneiderten Werkzeuge an die Hand geben können. Und ich finde, da darf was passieren, da darf auch in dieser Therapielandschaft so ein Ruck durchgehen und zu sagen, Mensch, das Wissen gibt's doch alles, nutzt es doch bitte. Ist ja nicht so, dass wir da draußen zu wenig Menschen mit psychischen Problemen haben. Also selbst wenn wir den Leuten 10-mal so schnell helfen können, gäbe es immer noch genug Patienten für alle. Da braucht sich wirklich keine Sorgen machen, dass er morgen nicht mehr davon leben kann. Und das ist so die Botschaft, die ich immer daraus haue, auch zu meinen Kollegen. Und inzwischen ist es ja wirklich so, dass ich 100 Therapeuten pro Jahr ausbilde nach unserer Methode und die sind immer ganz erstaunt, wie schnell Therapie gehen kann und wie große Erfolgschancen es gibt, selbst bei hartnäckigen Fällen. Und ich kann also wirklich jeden da draußen auch nur ermutigen, gib dich bitte nicht auf. Also es gibt Möglichkeiten und du musst auch nicht irgendwelche Stunden bei irgendjemandem buchen, sondern hol dir mal die passende Literatur, lese mal, was es da an Möglichkeiten gibt und mach mal ein paar Experimente. Und du wirst merken, es ist gar nicht so kompliziert. Die Struktur, der man scheinbar sklavisch folgt, dass eben die Angst immer automatisch kommt oder auch, dass so eine Depression oder so ein Burnout automatisch kommt, die kann man auflösen, wenn man weiß, wie es geht.
Also gibt es keine Form von Angst, die nicht gelöst werden kann?
Jetzt generalisierst du natürlich. Also keine würde heißen, dass ich 100% aller Menschen tatsächlich gesund kriege. Tue ich nicht. Nein, also 70% geht super leicht. Bei so 20%, das ist schon Arbeit. Und dann gibt es so 5-10%, da gibt es verschiedene Gründe. Da schaffen selbst wir das nicht. Da wird es vielleicht leichter. Da wird es vielleicht dann von 100% Angst geht es runter auf 70% oder auf 50% Angst. Aber da spielen dann oft auch wirklich körperliche Sachen eine Rolle. Also zum Beispiel, dass diese Menschen die Pille nehmen und Licht auf das Hormon reagieren.
Ja.
Und solange du dieses Medikament schluckst und quasi permanent deinen Gehirnstoffwechsel damit durcheinander bringst, hilft die tollste Übung nichts, wenn du quasi jeden Tag so eine Pille einwirfst. Oder aber Menschen, die Schilddrüsenprobleme haben, ne? Also die zum Beispiel synthetisches Thyroxin einnehmen, weil sie Hashimoto haben. Oder bei denen hast du auch ganz oft psychische Geschichten. Aber auch da gibt es ganz viele Tools, die muss man halt kennen. Ich weiß nicht, wie oft ihr damit zu tun habt, aber Hormone spielen ja eine ganz, ganz große Rolle. Und man sagt ja, dass jeder Zweite eine krankhaft veränderte Schilddrüse hat. Mhm. Viele wissen es halt nicht.
Ja.
Das heißt also, es hat auch viel mit unserer Ernährung zu tun und wie diese Lebensmittel aufbereitet werden. Da stimmt ganz viel nicht mehr und wir machen uns tatsächlich an der Stelle krank. Und was halt die wenigsten Leute wissen, ist, dass diese Medikamente, die man dann nimmt, weil die Schilddrüse sie selbst nicht mehr produzieren kann, dass die maßgeblich die Psyche beeinflussen. Mhm. So. Und da gibt es oft schon kleine Variationen in der Medikation, die man verändern kann und hat einen Rieseneffekt hinten raus in der Psyche. Also ich beschäftige mich da schon jetzt seit 3 Jahren damit, weil meine Frau selber auch Hashimoto hat und wir ganz, ganz viele auch Experimentreihen gemacht haben und geguckt haben, was ist mit einer veränderten Einnahmezeit, was ist, wenn man das ein bisschen aufteilt und viele andere Sachen, was ist, wenn man dieses oder jenes Lebensmittel dazu weglässt. Mhm. Und da hat man so viele Möglichkeiten, aber das wird halt ganz oft da draußen nicht kommuniziert. Mhm. Und manchmal, also fast immer, wenn wir die Leute nicht gekriegt haben, diese 5-10%, wo es schwierig war, lag dann irgendwas Organisches dahinter. Und wenn das dann gelöst worden ist, und das können wir natürlich nicht als Heilpraktiker für Psychotherapie, das muss dann ein Arzt machen, dann haben die das auch geschafft. Aber dann muss es halt erstmal langsam ausgeschlichen werden oder das Medikament umgestellt werden. Und ganz viele werden zum Beispiel auch krank durch Antidepressiva. Also das ist ja, die verdienen ja eigentlich ihren Namen gar nicht, weil sie häufiger depressiv machen, als sie das Ding lösen. Aber das ist ein anderes Thema. Da gibt es ja wirklich Verfechter und Befürworter und Gegner. Ich kriege halt immer mit, dass ich ganz viele Menschen habe, die sich dann doch trauen, das vorsichtig auszuschleichen, wo ganz viele Probleme verschwinden, von denen sie gedacht hätten, sie nehmen genau deswegen die Antidepressiva.
Ja.
Als das Medikament dann weg war, ging es ihnen viel besser.
Das ist tatsächlich auch so eine Angst, die ich oft erlebt habe bei Frauen, die ich über Generation Pille kennengelernt habe. Diese Angst der, also das Vertrauen in den Arzt war, oder diese Hoffnung in diesen Arzt war so hoch, dass sie Angst hatten, sich selbst zu bestimmen. Also was passt zu mir? Wie reagiere ich auf die Pille, auf Antidepressiva, auf irgendwelche Medikamente? Das haben die so unterdrückt, dieses Gefühl, auch körperlich teilweise. Also Frauen, wie lange die mir erzählen, dass sie wirklich Übelkeit unter der Pille haben, Migräne, alles möglich, aber das völlig ignorieren, weil der Arzt ja sagt, nee, das ist das Richtige für dich. Und wenn du das nicht nimmst, also auch wieder mit Angst gearbeitet, dann entstehen Zysten, dann kannst du keine Kinder irgendwann kriegen, weil so und so, die Hormone kommen nicht, also entstehen nicht, werden nicht produziert. Oh, das ist so schlimm. Und da wird ja auch wieder mit Angst gespielt. Und die Frauen haben dann tatsächlich auch wirklich, und ich sage ganz bewusst immer dieses Wort Angst, weil das auch immer das Wort ist, was ich gesagt bekomme von den Frauen, die Pille abzusetzen. Oder irgendein Medikament selbst in Absprache irgendwie abzusetzen, weil sie Angst haben. Was passiert dann? Kann ich meinen Körper überhaupt selber heilen? Kriege ich das in den Griff? Verstehe ich meinen Körper? Da fehlt so viel an Vertrauen.
Mhm. Das ist natürlich auch ein sehr deutsches Problem, ne? Dieses Obrigkeitsdenken. Also wenn du aber, was du halt immer wissen darfst, ist, Wissenschaft ist einfach nichts anderes als der letzte Stand von Irrtum.
Es ist so.
Weil wenn du heute guckst, von dem, was wir vor, sagen wir, 50 Jahren an medizinischem Wissen hatten, davon ist alles, von dem man vor 50 Jahren gesagt hat, das ist so und das ist der Stand der letzten Wissenschaft, von dem ist heute gut 50% schlicht falsch.
Hm.
Das war falsch. So, und das war schon die 50 Jahre davor so und das wird auch heute sind wir noch lange nicht fertig. Wer heute sagt, das ist so und medizinisch belegt, den wird die Geschichte Lügen strafen, weil in der ganzen Geschichte der Medizin hat sich, und die Abstände verkürzen sich immer mehr. Früher waren es vielleicht 50 Jahre, heute sind es noch 30 oder 20. Und ein schönes Beispiel, um nur eins rauszugreifen, ist eine Kalkschulter. Also es gibt ja Leute, die haben so eine steife Schulter, das nennt man Kalkschulter. Und vor 30 oder 20 Jahren hat man die noch unter Narkose, lass mal einfach klingeln, ja?
Ja.
Vor 20, 30 Jahren hat man die noch unter Narkose mobilisiert. Das heißt, die Leute sind narkotisiert worden und dann hat man diese Schulter bewegt. So, und heute sagen alle Experten, damit hat man mehr Schaden angerichtet als sonst was. Hätte man die 3 Monate in Ruhe gelassen, wäre die von selber weggegangen. Hat man die aber unter Narkose mobilisiert, hatten die Leute zum Teil Jahre Probleme damit. So.
Wahnsinn.
Das weiß man heute. Mhm. Und wenn du aber heute bei Google eingibst, Kalkschulter und Mobilisierung, findest du immer noch heute im Jahr 2020 Kliniken, die immer noch unter Narkose mobilisieren. Obwohl wir seit 20 Jahren wissen, dass das Bullshit ist. Mhm. So, und das ist nur eins von vielen Beispielen. Es dauert dann auch noch eine Zeit, bis das, was sich dann als Fehler herausgestellt hat, sich auch rumgesprochen hat. Und natürlich gibt es auch viele Ärzte, die in hohen Positionen sind. Und Vorsicht, das ist kein Ärztebashing. Es gibt ganz viele ganz tolle Ärzte, aber es gibt auch welche, die sind dann in hohen Positionen, Professor so und so und Klinikleiter. Der hat halt vielleicht 30 Jahre Kalkschulter mobilisiert unter Narkose. Mhm. Und dann zu sagen, ich habe 30 Jahre lang Mist gemacht, das tut natürlich auch weh.
Klar.
Weil jeder handelt natürlich nach seinem besten Wissen und Gewissen. Ja. Und viele wollen sich dann nicht eingestehen, dass sie vielleicht 10.000 Patienten mehr geschadet haben, als ihnen zu helfen. Und dann wird es schlicht auch ignoriert oder man will es nicht mehr wissen und man ist dann eh bald in Rente. Aber das ist tatsächlich, man muss immer offen sein und immer davon ausgehen, ja, das ist der Stand des Wissens, den dieser Arzt oder auch dieser Therapeut jetzt hat. Das heißt aber noch lange nicht, dass es richtig ist. Und da wieder aufs Bauchgefühl zu hören, ist ganz entscheidend.
Wirklich, das habe ich so sehr gemerkt in den letzten Jahren, seit ich eben auch so eng mit den Frauen zusammenarbeite. Und ich hatte die vorletzte Folge, ging um ganzheitliche Gesundheit. Und da habe ich auch darüber gesprochen, dass es so wichtig ist, dass wir wieder lernen oder überhaupt lernen, auf unsere Intuition zu hören. Wir haben schon so viel in uns. Man merkt es auch bei dem Thema Schwangerschaft.
Mhm.
Was da ist, also wirklich ganz besonders, also wenn die Folge jetzt live geht, dann wissen meine Zuhörer nämlich auch, dass ich schwanger bin.
Oh,
aktuell wissen sie das
also
doch gar nicht.
Also noch geheim.
Aktuell ja, aber deswegen können wir jetzt ganz offen darüber reden.
Alles klar.
Und da merke
ich freue mich so für dich. Ich muss das jetzt einfach mal loswerden.
Danke.
Das ist so, so schön.
Danke dir.
Und du strahlst auch so.
Ja.
Also,
nee, ich bin auch wirklich sehr, sehr glücklich. Und ich lerne gerade so viel von mir selber. Es ist Wahnsinn.
Weißt du, wie mein Opa da immer gesagt hat? Das geschieht dir recht.
Genau. Also wirklich, es ist gerade wie ein Lehrer für mich, diese Schwangerschaft. Mhm. Weil ich, und das finde ich sehr schön, normalerweise bin ich ein Mensch, wenn ich was zu einem Thema habe, und das hatte ich ganz stark jetzt halt in den letzten Jahren zum Thema Pille, zum Thema unreine Haut, Frauengesundheit, dann kaufe ich mir immer Bücher. Ich brauche Bücher, will ganz viel lesen. Das erste Mal, wo ich das nicht habe, ist in der Schwangerschaft.
Mhm.
Ich habe überhaupt kein Bedürfnis, aktiv Bücher über Kindererziehung, über Schwangerschaften oder sowas zu lesen. Ich lese immer noch gerne, aber nicht so getrimmt in diesem Pfad, weil ich das Gefühl habe, dass ich gerade so viel mir selber beibringen. Und ich finde das so schön. Ich habe das noch nie empfunden, so diese, weil ich das Gefühl habe, ich weiß das einfach in mir.
Super. Das ist auch tatsächlich so. Also,
das ist
und
der
auch,
Wahnsinn.
Ich habe ja auch ein Kind und man wächst da wirklich rein und man kriegt dann wirklich tolles Gefühl dafür. Wobei, einen Tipp habe ich für dich.
Ja.
Und der ist wirklich toll. Die haben ja oft diese 3-Monats-Koliken, wenn die da sind.
Ja.
Ne? Und dann haben die Bauchweh. Und dann, es gibt einen Trick, da hören die sofort auf zu weinen, da geht es ihnen sofort besser. Und das ist ein Föhn.
Echt jetzt?
Ja. Das Geräusch kombiniert mit der warmen Luft, die dann so übers Bäuchlein streicht, da werden die sofort ruhig. Und so wirklich, also unsere Kleine, wenn die ihre Koliken hat, ich habe den nur angemacht, sie war sofort ruhig und hat wieder friedlich geguckt. Und ich habe diesen Tipp dann noch bestimmt 20 Eltern weitergegeben und alle, boah, es funktioniert ja wirklich. Also das ist so ein Tipp. Föhn.
Das ist sehr spannend, wirklich. Und das speichere ich mir ab. Und ich glaube wirklich, wenn Beschwerden kommen, dann bin ich auch wieder, freue ich mich auch wieder über Informationen, auch mit anderen Müttern zu reden, mit meiner eigenen.
Die kriegst du ganz zwangsläufig.
Ja, genau. Aber so gerade genieße ich das so sehr, weil das ist so, mein Körper macht, und es verändert sich natürlich sehr, sehr viel bei uns Frauen, nicht nur hormonell und psychisch, sondern auch körperlich.
Und ich finde das übrigens auch.
Ja, das stimmt. Also ich habe das Gefühl.
Also ich bin tatsächlich mit dick geworden da. Ich habe, während die Mutter meiner Tochter quasi immer runder geworden ist und voller Stolz ihr Babybäuchlein getragen hat, habe ich auch so 8 Kilo zugenommen. Ach, also wirklich so aus Solidarität, keine Ahnung. Und als ihr Bauch dann wegging, ging meine auch ganz schnell weg. Das fand ich wirklich spannend.
Wahnsinn. Ja gut. Da bin ich mal gespannt, was ich so bei meinem Partner erkennen kann. Wobei ich bei ihm auch schon merke, er träumt genauso viel wie ich. Aktuell, also wirklich verarbeiten, das Ganze so sacken zu lassen, ist schon sehr spannend, auch in den Träumen.
Ja, das ist ja auch ein Wahnsinnsjob, den man da antritt, Papa oder Mama zu sein.
Enorm.
Aber auch der tollste, also ich ist wirklich, ich bin also so dankbar, ein Kind zu haben, und ganz großes Geschenk für mich.
Das glaube ich. Also ich freue mich auch wirklich sehr. Und ich hatte gerade überlegt, vielleicht können wir, damit man deine Methode, die du ja entwickelt hast, so ein bisschen in der Praxis auch versteht, mal so ein kleines Beispiel machen, wie wir es letztens mit der Flugangst gemacht haben. Die haben wir jetzt besiegt, da haben wir jetzt kein Problem mehr. Aber was ich sehr spannend finde und vielleicht für viele, die zuhören, auch ein echt wichtiges Thema. Ich habe das Gefühl, gerade für Frauen, die das erste Kind bekommen, ist die Geburt eine sehr schmerzvolle, krasse Erfahrung, die wirklich sehr, also sehr negativ behaftet ist. Ist einfach so das Gefühl, weil in Filmen merkt man das so ein bisschen, da geht zwar alles sehr schnell, aber es ist ja sehr intensiv und sehr krass, und man hört auch ganz oft, okay, da kann das reißen, da kann das passieren, und das, auf das musst du achten und das ist wichtig. Und irgendwie habe ich jetzt bei mir auch schon so tief im Inneren das Gefühl, das ist, natürlich sind das Schmerzen und natürlich ist das ein Prozess, wo viel Energie aufgebracht wird. Aber ich setze das jetzt nicht negativ in Verbindung. Und ich habe das Gefühl, je länger ich schwanger bin, umso mehr erfahre ich, umso negativer wird das Gefühl. Und ich finde das ganz, ganz schrecklich. Und da kommen auch Ängste irgendwie wieder hoch.
Naja, weil halt ganz viele einem auch erzählen, was sie erlebt haben. Und ne, weil gerade du als visueller Mensch dann diese Bilder ganz intensiv vor Augen hast. Ja. Und also tatsächlich gibt es so ein paar Sachen, die, wir reden gleich mal drüber, was man da machen kann.
Ja.
Und ich mag aber 2, 3 Sachen so die differenzialdiagnostisch noch abklären. Also zum Beispiel kann es ja wirklich sein, wenn man dann geboren hat, dass der Hormonhaushalt sich von heute auf morgen umstellt. So, und dann rutschen manche Frauen in eine sogenannte postnatale Depression, den Baby Blues. Ja. Und dann sind die total unglücklich und fühlen sich als schlechte Mütter, weil sie müssten doch jetzt die glücklichste Frau auf der ganzen Welt sein, weil sie endlich dieses Kind haben und sie könnten einfach nur heulen. Und ganz wichtig, haben das nicht alle, sondern nur ein paar, aber die es haben, den darf man ganz klar sagen, das ist nur eine Hormonumstellung, das geht weg. Ihr seid immer noch die tollsten Mütter auf der Welt. Da spielt euch euer Gehirn und eure Hormone einfach nur gerade einen Streich und es verschwindet nach ein paar Tagen, spätestens nach ein paar Wochen, und dann könnt auch ihr wirklich liebevoll mit eurem Kind umgehen, und das überlebt das Kind auch. Es ist jetzt nicht so, dass es dann einen Schaden hat, weil man sich selber irgendwie denkt, warum bin ich nicht glücklich, warum bin ich nur so traurig? Dies macht dem Kind nichts. Das wird dann trotzdem ein tolles Kind und es kriegt auch keinen frühkindlichen Schaden. Und es braucht erstmal nur eine warme Haut, die es spüren kann, und Milch, die es kriegt, und man darf mit ihm reden, und dann kommt es auch. So, aber jetzt geht es mal darum, was kann ich tun, dass ich diese Geburt, dieses Geschenk so schön wie möglich genießen kann und mich nicht vorher verrückt mache. So. Ängste kommen daher, dass ich plane, was alles schiefgehen kann. Hat man vorhin drüber gesprochen. Also heißt das Gegenteil, ich plane, wie ich voller Stolz mit meinem Kinderwagen durch den Park fahre und dieses Kind mich anlacht und jeder stehen bleibt und in den Wagen guckt und sagt, oh, ist der oder die süß. Und wie ich selber unfassbar stolz bin. Und das Ziehst du denn auch verschiedene Kanäle? Das ist ja ein Trick, den wir machen. Wir machen ja nicht nur die 10-Satz-Methode, sondern auch die 5-Kanal-Technik. Ne? Das heißt, dass wir dieses gute Gefühl möglichst in allen Kanälen, die wir als Mensch haben, verankern. Und nachdem wir das alles gesehen haben, gehen wir nämlich schon auf den Hörkanal. Ne? Und dann hören wir das Brabbeln von dem Baby, das seine Stimme entdeckt und Spaß hat und die Rassel scheppert und die Vögel zwitschern und den inneren Dialog. Wie geil es ist, Mama zu sein, ne? Und voller Stolz. Und vielleicht hören wir auch Komplimente von unserer Nachbarin, von unserer Freundin, wie gut wir schon wieder aussehen, dass man von dem Bauch gar nichts mehr sieht und. Mhm. Also ganz viel positiv planen. Und dann gehst du so durch alle Kanäle durch. Wie fühlt es sich an, so ein kleines Wesen in der Hand zu halten, das einen mit großen Augen anguckt und da fühlst du die Wärme von diesem und du, wenn diese kleinen Fingerchen dann, die so gerade eine komplette Hand passt um deinen einen Finger und das ist so ein Gefühl, wenn diese kleinen zarten Fingerchen deine Hand festhalten, das kann man gar nicht beschreiben. So gehst du auch durch jedes Detail, was du fühlen kannst, wenn es gut ist, bis hin zum Riechen. Und wer noch kein Kind hat, dem kann ich jetzt schon sagen, freut euch auf diesen Geruch. Frischgeborene Kinder riechen nach Milch und Honig. Das ist ein Geruch, ich konnte mich an meiner Tochter nicht satt riechen. Ich habe an der geschnüffelt, wann immer es ging, weil es war. Also ich war echt auf Droge. Ich fand das so toll. Und das beschreibt jeder, der schon mal ein Kind gekriegt hat, wie lecker die riechen. Und auch schmecken, wenn du die dann auf die Stirn küsst, das ist ein Geschmack als wieder wie Milch und Honig. Und das ist so schön. Und einfach planen, wie es ist, wenn es gut ist. Ne? Und dann darfst du wieder alles essen. Das heißt, du darfst auch planen, wie du dann quasi voller Genuss die ganzen Sachen isst, während die Kleine oder der Kleine neben dir da in der Wiege liegt. Ja. Und du kannst endlich wieder das Ganze, vielleicht magst du gern Chili oder was auch immer, kannst du alles wieder reinbreiten.
Ja, und rohen Fisch wie Sushi, das ist für mich das Schlimmste.
Das ist, also ein bisschen muss man natürlich nur aufpassen, wenn man stillt, aber ganz viel geht natürlich wieder. Ja. Und auch das darfst du schon jetzt planen, wie du voller Freude wieder ein Festmahl hast. Mhm. Und ich sage immer so gerne, Ängste entstehen durch negative Fantasien, die ich mir mache, nicht durch Realitäten. Ja. Und es gibt so einen schönen Spruch, den ich mal geprägt habe, imaginierte Drachen kannst du nur mit imaginierten Schwertern töten. Mhm. Das heißt also, wenn es eine Fantasie gibt, die dafür sorgt, dass du anfängst, am Rad zu drehen, dann muss es auch eine Fantasie geben, die sich da wieder rausholt. Und die darf man halt trainieren. Und nichts anderes habe ich in meinem Buch beschrieben, wie das halt optimal geht.
Und da muss ich jetzt wirklich nochmal sagen, ich kann jedem Menschen dieses Buch empfehlen, auch wenn man nicht sich jetzt mit einer Panikattacke oder einer Angststörung identifizieren kann im ersten Schritt. Es ist so hilfreich fürs ganze Leben, weil wir haben immer irgendwelche Themen, die uns belasten oder vielleicht auch kommen werden oder schon allein dieses Thema, wie denke ich? Mhm. Wie stehe ich morgens auf und denke mir meinen Tag zurecht? Genau. Schon allein dafür lohnt es sich, wirklich dieses Buch zu lesen, weil das ist so wertvoll, wenn dir einfach mal wieder bewusst wird, und auch das spüren wir eigentlich in uns, aber wir brauchen manchmal wirklich Schubser und Methoden, damit wir wieder wissen, wie geht's, was muss ich tun. Und man kann so viel einfach leiten, also eigentlich nahezu alles. Und es ist ja auch wirklich wichtig für die Gesundheit. Nicht nur die emotionale Gesundheit, sondern auch die körperliche. Das wirkt sich so auf uns aus, wenn wir immer Ängste haben, das, was passiert. Das macht uns krank. Das macht uns einfach krank.
Absolut. Und eigentlich haben wir ja meist nur Angst vor der Veränderung.
Ja.
So. Und da habe ich mal so ein Konzept entwickelt, das heißt das Konzept der 3 Türen. Mhm. So, also die meisten Menschen fühlen sich in einem Raum, der 3 Türen hat. Und sie wissen jetzt nicht, durch welche Tür sie gehen sollen. Sie haben Angst, was ist, wenn ich eine falsche Entscheidung treffe und dann ist es ganz schrecklich. Und die brauchen manchmal bis zu 2 Jahren, bis sie sich für eine dieser Türen entscheiden und dann gehen sie durch. So, und was ich gelernt habe im Laufe der Jahre, war wirklich auf meinem Bauch zu hören. So, ich gucke mir die 3 Türen an, ich entscheide spontan, welche mich anspricht, ich gehe da durch. So, und siehe da, ich lande in einem Raum mit 3 Türen. Hinter kommt nämlich wieder ein Raum mit 3 Türen und das ist Leben. Wir treffen immer Entscheidungen. Mhm. Und der Unterschied ist, während der eine 2 Jahre überlegt, was da passiert und dann in die nächste Tür geht und dann, oh Gott sei Dank, es war die richtige Entscheidung oder oh, ich habe einen Fehler gemacht. In der Zeit bin ich durch 97 Türen gegangen. So, und wenn der Raum, in den ich danach gekommen bin, einer war, der nicht schön war, dann bin ich gleich in den nächsten Raum. Ich muss mich doch da nicht aufhalten. Ich kann doch wieder eine Entscheidung treffen. Und wenn es da toll ist, dann nehme ich da alles mit, was es mitzunehmen gibt, an tollen Erfahrungen, an tollen Freundschaften, an was auch immer. Ja. So, und wenn es dann Zeit ist, gehe ich in den nächsten Raum. Nur, das ist das Schöne, je schneller ich lerne, Entscheidungen zu treffen, basierend auf einem gesunden Bauchgefühl, umso mehr Erfahrungen sammle ich. Und keiner zwingt mich doch, nachdem ich eine Entscheidung getroffen habe, wenn die nicht gut war, darin zu verharren, sondern ich kann mich doch sofort weiterentscheiden. Nur, sich nicht zu entscheiden, weil man ja vielleicht einen Fehler machen könnte, ist mir das Dümmste, was man machen kann, weil das sorgt dafür, dass man in Situationen verharrt, die einem schon lange nicht mehr gut tun.
Ja, und ich habe dann auch irgendwann mal mir die Frage gestellt, wie oft hast du es denn eigentlich in deinem Leben, also in deinen 30 Jahren, erlebt, dass du was getan hast oder eine Entscheidung getroffen hast und die so stark bereut hast und es überhaupt kein Zurück mehr gab? Das gab es noch nie. Exakt. Diese Situation gab es noch nie. Und ich habe das auch mal bei Instagram gefragt und keiner konnte mir irgendeine Situation nennen. Aber trotzdem haben wir Angst davor.
Ja. Ja. Und das hilft sehr, was du da sagst, sich das mal klar zu machen. Und selbst wenn es mal eine Fehlentscheidung gab, frag dich doch mal im Andersrum, wie viele Entscheidungen gab es denn, die dein Leben verbessert haben? Und dann kommst du wahrscheinlich auf eine 1 zu 100 oder sowas. Ja. Ne? Ja. Und dann macht es auch keinen Sinn, mir noch länger zu zögern.
Total. Ach, das ist so spannend. Ich mag das so gerne, über dieses Thema zu reden. Ich finde das so, man hat einfach immer das Gefühl, das ist so der Schlüssel einfach. Also bei dieser Thematik habe ich wirklich das Gefühl, es ist einfach der Schlüssel. Und ich rede ja viel über Ernährung und viel über verschiedene Bereiche in der, also ich sage es jetzt einfach mal in der Frauengesundheit, wobei es da ja natürlich über um die Menschengesundheit geht. Aber da habe ich echt so das Gefühl, da ist so ein, da fließt es einfach plötzlich. Und bei der Ernährung kannst du so machen und so. Und natürlich ist es auch wichtig und spielt irgendwie eine Rolle. Aber dieser ganze Gedankengang, der steuert so viel.
Absolut. Und es macht übrigens durchaus Sinn, speziell Frauengesundheit zu machen. Du hast natürlich schon recht, dass viele Sachen allgemeingültig sind für Männer wie für Frauen. Aber es gibt auch einige Sachen, die sind schon sehr frauenspezifisch. Na, wir hatten es vorhin mit Schilddrüse und Hashimoto. Das darf man auch mal wissen, dass von 10 Hashimoto-Patienten 9 Frauen sind und Wahnsinn, nur einer Mann. Ja. Und also ist es ein ganz klares Thema, wo man auch gucken darf, wie geht's Frau damit?
Finde ich auch. Und das ist auch ein Punkt, was man vielleicht auch an der Stelle nochmal einwenden sollte. Viele Medikamente werden ja nicht an Mann und Frau getestet. Ja. Also das ist auch was und man weiß dann auch nicht, wie wirkt dieses Medikament jetzt auf die Frau, auf den weiblichen Zyklus, vor allen Dingen auf die Phasen der Frau, die ja wirklich verschiedene Phasen innerhalb ihres Lebens hat. Und das sind alles Dinge, da steht noch ein ganz großes Fragezeichen in der Forschung und in der Medizin. Ja, aber trotzdem machen wir uns davon abhängig und haben so ein riesen Vertrauen in diese Thematik, wobei wir in uns eigentlich dieses Vertrauen haben sollten.
Absolut.
Und ein Arzt ist dann schon auch da, wenn du dir dein Bein brichst, dann kann man mal hingehen und sagen, wie du gesagt hast, Ärzte, es gibt wirklich tolle Ärzte. Aber
es gibt halt tolle Ärzte.
Dieser Gedankengang ganzheitlich, der ist halt so wichtig und der fehlt vielen.
Ja, das Problem liegt auch wirklich beim einzelnen Patienten. Es gibt halt viele, die sagen, gib mir die eine Pille, die mich gesund macht. Richtig. Und ich will nicht an mir arbeiten. Ich habe da keine Lust, keine Zeit, es ist mir zu anstrengend. Komm, Doc, gib mir eine Pille rüber und fertig. Ja. Und Eigenverantwortung ist einfach der wichtigste Punkt, den wir erlernen dürfen, weil es gibt nur einen, der für unser Leben verantwortlich ist und das sind wir. Und wir sind das Produkt unserer Handlungen und unserer Gedanken, die quasi dann zu Handlungen führen. Und wenn das jetzt eine Geschichte war, die nicht so lustig war bisher, dann dürfen wir anfangen, diese Geschichte umzuschreiben, weil auch nur wir sind die Schriftsteller dieser Geschichte. So, und da gibt es keinen Staat und keine Familie, niemand, der für dich jetzt dein Leben lebt, sondern du hast dich entschieden. Und dann gibt es Leute, ja, aber ich kann doch nicht. Und meine Mutter sagt immer, hast du nicht gesehen. Und dann frage ich natürlich auch so ketzerisch, ja, wenn deine Mutter dir so viel Stress macht, warum rufst du dann jedes Wochenende an? Warum holst du dir denn seit 2 oder 3 oder 5 oder 10 Jahren jedes Wochenende eine Ohrfeige ab? Dann lass es doch. Also das ist doch eine Entscheidung. So, und ja, aber dann ist die sauer. Ja, ist sie doch jetzt auch. Dann kannst du doch auch sauer sein, wenn du nicht mit ihr sprichst. Also ganz wichtig ist halt, Liebe darf man sich verdienen. Ne? Und nur weil uns jemand gezeugt hat, bei dem Beispiel zu bleiben, oder nur weil jemand zufällig unser Bruder, unsere Schwester ist, hat die nicht Liebe verdient. Die darf sie sich verdienen, und zwar durch Handlungen und durch freundliches Tun und durch Dasein, wenn wir sie brauchen, oder auch mal einen guten Rat geben oder auch mal uns liebevoll sagen, sag mal, was du da machst, ist aber gerade richtiger Bockmist. Also auch mal den Mut zu haben, uns den Spiegel vorzuhalten. Und es gibt ja so einen schönen Spruch, du bist die Summe der 5 Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. So, und wenn das halt nur so Jammerer und Nörgler sind und Angsthasen, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du irgendwann genauso wirst. Und dann darfst du dir bewusst andere Leute suchen. Also auch da geht es wieder um die Eigenverantwortung.
Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du das ansprichst, weil ich erlebe das sehr häufig, dass natürlich sind viele froh über Tipps und Methoden, aber das funktioniert alles nur, wenn ich es zu meinem Verhalten mache und wirklich zu meiner Gewohnheit werden lasse und da auch dranbleibe. Es hätte mir mit der Flugangst nicht geholfen, wenn wir in dieser Folge, wo wir aufgenommen haben, einmal darüber nachgedacht habe und dann hätte ich es einfach sein lassen. Sondern es war natürlich für mich erstmal Arbeit und ich bin nicht jeden Tag aufgestanden und habe gedacht, boah geil, jetzt darf ich wieder irgendwie dran denken, sondern es gab Tage, da war es sehr anstrengend für mich. Und da hören viele oft auf, leider. Und das geht in ganz vielen Bereichen. Das geht auch mit der Ernährung so, das sehe ich sehr, sehr häufig. Und dann wird das abgetan als, ja, ist halt eine Methode, die ja nicht hilft. So.
Ja.
Und das ist genau das große Problem. Also diese Selbstverantwortung. Und das können wir auch nicht den Ärzten dann in den Schoß legen, sondern das tragen wir in uns und das müssen wir auch in uns tragen.
Ja, Ärzte tragen nicht die Verantwortung für unsere Gesundheit. Ja. Die können nach bestem Wissen und Gewissen gucken, was sie uns raten können. Und wir dürfen rein fühlen in uns, ist das das Richtige für uns?
Ja. Und wenn du das Gefühl hast, dass diese Methode gibt dir, und das war es bei mir einfach, ein positives Gefühl, nachdem ich daran gedacht habe, dann mache ich das am nächsten Tag wieder und mache das wieder und wieder und wieder, bis es einfach das positive Gefühl nur noch da ist.
Ja.
Und das
du
ist
hast es geschafft.
Ich habe es geschafft.
Beweis, also es
ich habe es geschafft und ich bin wirklich, und es war, ich habe es so geschafft, dass ich nicht mal aktiv drüber nachdenken musste. Und die Menschen, die Flugangst haben, die wissen, dass es eigentlich für einen in dieser Angst selber unvorstellbar ist, dass das irgendwann mal so kommen könnte. Und ich kann euch sagen, es ist so. Und das ist mit allen Ängsten so, sage ich.
Mit allen Ängsten, absolut.
Also da wirklich. Ganz, ganz großes Lob auch an dich und dein Buch. Wie gesagt, holt euch dieses Buch, auch wenn ihr nicht das Gefühl habt, ihr habt jetzt irgendwelche, ich finde so Panikattacken und Angststörungen, das ist immer so schnell.
Das klingt schon sehr dramatisch.
Ja.
Aber ich wollte halt einfach auch, dass Leute, die ein Problem damit haben, über den Titel ganz schnell was finden, was passt. Ne?
Hat ja auch
Hätte
funktioniert.
Hätte ich das Buch jetzt genannt, 10 Methoden für ein besseres Leben, dann hättest du nicht gewusst, was dahinter steckt.
Und voll.
Dann, also ich glaube, das ist ja auch so, ticken wir erst, wenn die Luft brennt und wir ein Problem haben, dann gucken wir uns um. Und deswegen habe ich den Titel auch ganz bewusst so gewählt.
Das ist auch absolut wichtig und richtig so. Ich bin einfach der Meinung, dass auch die nicht das Gefühl haben, sie würden jetzt in diese Zielgruppe reinfallen, tut ihr hundertprozentig. Das ist echt, also ich lese es mir auch immer wieder durch tatsächlich, weil ich das, also es ist für mich so ein Buch, wo ich einfach dann aufschlage und dann brauche ich das einfach für mich nochmal, weil mir dann doch wieder auffällt, hey, da ist noch was. Und das merke ich auch in der Schwangerschaft tatsächlich. Da kommen auch nochmal andere Ängste hoch.
Klar.
Sehr, sehr interessant auch Ängste, die meine Mutter hatte. Also ich kenne diese Angst nicht. Aber meine Mutter hat in meiner Schwangerschaft, also wo sie mit mir schwanger war, blöde Sachen erlebt mit meinem Papa und so. Das war nicht so ganz schön für sie, was ich natürlich miterlebt habe auf irgendeine Art und Weise. Aber das sind Ängste, die kannte ich die letzten 30 Jahre auf diesem Planeten Erde nicht. Und plötzlich kommen die hoch. Und das sind jetzt Themen, die ich jetzt zum Beispiel angehen werde aktuell für mich.
Was für eine spannende Reise.
Sehr spannend. Und das habe ich dir zu verdanken. Nein, wirklich, ich möchte da echt Danke sagen. Das ist, also ich, für mich war auch klar, mit dir will ich auf jeden Fall dieses Interview haben, wenn ich meinen Kanal habe hier. Und,
ach, wie schön, das freut mich total.
Nee, wirklich.
Das berührt mich jetzt wirklich sehr. Und ich habe es auch wirklich für die Patienten gemacht, die zu uns kamen. Und gab ja einen Grund, warum ich mich gerade am Anfang auf die Ängste spezialisiert habe. Weil es halt gerade, das war so ein Bereich, wo ich gesehen habe, wie groß das Leid ist und wie wenig geholfen wird. Und ich habe gesagt, Mensch, da muss man doch was machen. Ja. Das muss doch anders gehen. Und die taten mir so leid. Und dann habe ich mich wirklich da auf den Hosenboden gesetzt und meine Studien gemacht und ganz viel recherchiert. Und es hat zum Glück funktioniert für all die Betroffenen da draußen. Und jetzt geht die Reise weiter. Ne? Dann habe ich mich jetzt um die Depression, um das Burnout gekümmert. So, und jetzt guck mal, wo das nächste Buch hingeht. Ich habe schon so eine Idee, aber ich mag es noch nicht verraten.
Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Ja, schön. Ich danke dir sehr für das Interview.
Es hat mir große Freude gemacht.
Mir auch, wirklich. Und ich würde dir jetzt noch so gerne das Wort übergeben. Wo kann man dich finden? Was kann man von dir finden? Klar, wir haben die zwei Bücher von dir, die verlinke ich auf jeden Fall. Und was gibt es jetzt noch, wenn man vielleicht auch aus dem Berliner Umfeld kommt? Deine Praxis vielleicht?
Genau, es gibt das Institut hier in Berlin-Charlottenburg, also es heißt Institut für moderne Psychotherapie. Mhm. Und wir sind hier inzwischen 6 Therapeuten und die sind alle ganz, ganz toll, also wirklich super Kollegen. Und da kann man kommen, wenn man Probleme hat. Und mein Tipp wäre immer, lest erstmal das Buch. Viele brauchen uns dann gar nicht. Also wir sind ja eine Privatpraxis, das kostet ja auch ein bisschen was und deswegen so ein Buch kostet nichts, verstehst du? Das sind irgendwie über 17, 18 Euro. Und da kannst du so viel Mehrwert rausziehen, dass ich es erstmal damit probieren würde. Und wem das alleine nicht reicht, es gibt zu jedem Buch begleitende Videokurse, die du auch auf der Webseite findest. Dies kannst du ja verlinken. Auch die Videokurse, da habt ihr mich dann nochmal, je nachdem, in dem Angstkurs 3 Stunden und in dem Depressionskurs 1 Stunde, in dem Burnout-Kurs auch nochmal 1 Stunde. Und die kosten auch nicht viel. Da kann man dann auch nochmal ganz viel reinfühlen, was ist mein Thema und wie kann ich die Technik am besten verwenden. Und tatsächlich kriegen wir ganz viel Feedback, also wir kriegen so gefühlt zwischen 80 und 100 Mails am Tag. Und also ich zähle jetzt nicht jeden Tag, aber das ist wirklich viel. Und ganz viel schreiben uns, oh danke, das hat wirklich gereicht, dass wir davon selber rauskommen. Mhm. Und das ist was ganz Schönes, weil es geht ja darum, die Menschen selbst zu ermächtigen, gesund zu werden. Wir wollen ja nicht, dass die von irgendeinem Arzt oder Therapeuten abhängig sind, sondern dass sie lernen, wie funktioniert dieses Gehirn in einer bestimmten Situation und wo ist der Knopf, der Hebel, den ich drücken kann und was kann ich da trainieren, damit es auch wieder aufhört. Und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Und wer dann natürlich immer noch nicht klarkommt, der kann auch gerne zu uns kommen. Es gibt auch Sonntagsseminare für Angstpatienten oder auch einmal oder zweimal im Jahr für Burnout-Patienten, die dann einen ganzen Tag arbeite ich mit denen und mache mit denen wirklich exemplarisch durch, wie man das Gehirn neu vernetzt. Und das ist auch erstaunlich, was an einem solchen Tag schon passieren kann. Also das Angebot ist reichhaltig und unser Ziel ist immer, dass so wenig wirklich Menschen wie möglich uns brauchen. Aber wenn uns jemand braucht, sind wir natürlich gerne da.
Sehr schön. Das ist doch schön zu hören. Ja, wunderbar. Ich verlinke alles, was du eben genannt hast.
Danke dir.
Und jetzt haben wir eine gute Stunde, eine gute Zeit auf jeden Fall.
Wow, Zeit ist schnell vergangen.
Ja, sehr. Ich möchte dir nochmal Danke sagen. Und
jederzeit wieder, meine Liebe.
Ich werde auf jeden Fall Themen haben, die ich mit dir gern besprechen möchte.
Sehr gerne.
Dankeschön. Und ja, an euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch über eine Rezension auf dem Kanal. Und dann würde ich sagen, wir verabschieden uns heute und ich freue mich aufs nächste Mal.
Tschüss, macht's gut da draußen.
Tschüss.